Internet ist nicht tot.
Willkommen zur Dezember, zur Weihnachtsausgabe der Flaschen, und zwar der Weinflaschen, worin Christoph Raffelt und Holger Klein, also der hier redet, sich zusammensetzen und Weine trinken und darüber und über andere Dinge reden. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Klinge ich eigentlich nach außen genauso kacke wie nach innen? Also weil
so, ich finde, es geht eigentlich.
Echt?
Okay. Nur so ein leichter Belach drauf. Ein
leichter Belach. Schön extra belächen.
Nee, hält sich in Grenzen.
Ja, ist doch das schön. Wir haben Glück, dass wir überhaupt diese Sendung machen können heute. Also ja. Weil ich habe seit letzter Woche eine spastische Bronchitis. Wann war ich denn beim Arzt jetzt nochmal? Montag war ich nochmal bei der Ärztin, genau. Und die hat mir gemeint, ja, immer mal abhören hier nochmal, hier, komm, hören Sie mal. Und atmen Sie mal ein, atmen Sie mal aus. Ich bin noch nie in meinem Leben so lange abgehört worden. Die hat wirklich praktisch an jeder Stelle meines Rückens hat sie mich abgehört, hat sich hingesetzt, also hat auch selber total die Reibeisenstimme und heiser und sowas. Und meinte nur, das ist eine veritable spastische Bronchitis, die Sie da haben. Kriegen Sie überhaupt Luft?
Okay.
Ja, also war halt wirklich kurzatmig wie so ein 90-Jähriger. Das war echt ein bisschen hässlich. Ja, und schön, und auch so.
Hast du jetzt so eine Woche mit dir rumgetragen?
Ja, ich trage das eigentlich immer noch mit mir rum. Ich kann nachher die Räuspertaste mal nicht bedienen, wenn ich anfange zu husten. Also es klingt immer noch sehr, sehr apokalyptisch, wenn ich husten muss. Aber ja, habe ich jetzt eine Woche mit rumgetragen. Also inklusive auch dann Fieber so ein bisschen gehabt die ersten Tage. Ja. Und im Bett gelegen. Und ich habe so heftig gehustet, die ersten beiden Tage, dass ich...
Die Nachbarn sich beschwert haben.
Jetzt nenne ich auch mal geil, ne? Ruhe! Scheiße nochmal! Nee, ich habe richtig Schmerzen gehabt. Also so, weißt du, so Zerrungs-Muskelkater-artige Schmerzen im Bauch und in der Seite und also in der Leiste und sowas.
Okay,
so von diesem Verkrampfen irgendwie. Das war schon echt spektakulär. Und dann kannst du halt nicht mehr richtig abhusten, sondern sitzt halt die ganze Zeit, da willst du eigentlich machen und kannst aber nur machen, weil es so weh tut. Es ist furchtbar. Und zu allem Überfluss wollten sie dann beim Arzt, haben sie gesagt, ja, dann kommen Sie morgen früh noch mal wieder Blut abnehmen, gucken wir mal, ob wie die Entzündungswerte sind, ob sie nicht vielleicht auch ein paar Antibiotika brauchen. Und nehmen Sie sich gleich noch so einen Urinbecher mit, dann gucken wir uns auch mal Ihren Urin an. Ich auch gedacht, was? Ja, es liegt halt am Alter, ne? Also das, die Urinprobe hat jetzt nichts mit der Bronchitis zu tun, sondern damit, dass ich mal, genau, damit ich knapp 50
mal nach Zucker oder so. Genau. Okay. Gucken wir mal nach Zucker.
Genau, gucken wir mal, wie es ihm so geht. Ja. So, und was ich dann auch noch gelernt habe, auch letzte oder vorletzte Woche, war mir gar nicht klar. Habe ich jetzt auch nochmal mit der Ärztin, also die hat das auch bestätigt. Ich dachte ja, dass wenn man so ein Labor macht beim Arzt, dass man dann einen AIDS-Test mitgemacht kriegt, also einen HIV-Test mitmacht. Macht man aber gar nicht. Muss man anmelden.
Kostet extra,
genau.
Ach so.
Wusste ich nicht. Also ich dachte, das würde so mitgemacht. Ja. So, wie kommen wir jetzt eigentlich von diesen unangenehmen, unappetitlichen Geschichten zurück auf die appetitlichen Geschichten? So, wo waren wir
denn? Das ist eigentlich ganz einfach.
Wir haben ja am Anfang ist ja immer der Reiseblock. Diesmal bin ich, glaube ich, verreist.
Nach Hamburg,
genau. Der Christoph hat nämlich geladen gehabt. Ich weiß nicht, wie viele Leute waren da? Acht? Sieben?
Neun. Also mit mir 10. Also ich habe neun eingeladen.
Ja, und hat ich glaube, 8-Gänge-Menü oder so ähnlich gemacht. Hinterher war ich jedenfalls so dermaßen vollgestopft. Also mein lieber Herr Gesangsverein, also das muss man ja echt mal, das war ja echt ein Ding. Also, das war echt ein Ding. Also nicht nur das Essen, was du da hinkredenzt, das solltest du verkaufen gegen Geld.
Ja, das ist ja mal so eine Sache, ne? Dann kriegt das ja direkt einen anderen Charakter.
Ja, das stimmt. Also mach doch, du solltest ein Restaurant aufmachen, meinte ich damit.
Nee, auf gar keinen Fall.
Okay.
Auf keinen Fall. Also, also nicht mal irgendwie so Supper Club oder sowas.
Ja.
Nee. Ich mache das einmal im Jahr.
Ja.
Und dann ist auch gut.
Ja, danke, dass ich diesmal dabei sein durfte. Das war.
Also ich könnte es noch mal im vielleicht in einer kleineren Version vielleicht mal im Sommer machen, aber eigentlich ist das so schon schön. Also Anfang der Weihnachtszeit, draußen kalt. Ich sagte ja schon auch, das geht nur mit draußen kalt, weil ich halt den Balkon als Kühlschrank nutzen kann, weil ich sonst einfach viel zu wenig Platz in der kleinen Küche hätte.
Hm.
Ja, Genau, und dann fange ich immer so im Oktober an, mir Gedanken zu machen und auch sozusagen die ganze Logistik zu planen, ne, damit ich überhaupt diese 8 Gänge für 10 Leute überhaupt in dieser Küche da mit 4 Platten und einem Herd und sonst nichts halt und einer kleinen Schneidefläche quasi gewuppt kriege. Ne?
Ja, das ist sowieso, also was mir ja am meisten auf den Keks gehen würde dabei, ist, dass ich nicht bei den anderen sitzen und mitessen kann, sondern Schnippel, mach, tu, schneid.
Ja, das ist so ein bisschen schade, wobei letztes Jahr war das noch schlimmer, da habe ich auch 10 Gänge gemacht, das war einfach zu viel. Diesmal waren es jetzt, glaube ich, 7 und ich habe diesmal auch so ein paar Sachen gemacht, die ich einfach noch besser vorbereiten konnte. Und insofern habe ich eigentlich schon relativ viel mit dabei gesessen diesmal, muss ich sagen. Ja. Also ich war jetzt eigentlich mit der Zeit, die ich bei euch war, ganz zufrieden.
Erzähl nochmal auf, was gab's? Also was mich notwendigerweise am meisten oder am nachhaltigsten beeindruckt hat, war das Chugicho, also das Rindfleisch.
Das
war ja wirklich
Wahnsinn, ne?
Unfassbar.
Das war ja Also Chugicho, das ist halt Rindfleisch von alten galizischen Kühen, die irgendwie so 10-12 Jahre alt sind, ne?
Ja.
Und eben auch quasi jedes Jahr ein Kind bekommen haben und eben einfach veritable Kühe waren. Und da hat man ja früher, hat man gedacht, da macht man nichts mehr mit, aber das ist halt ganz großartiges Fleisch. Also ich würde sagen, von der Textur her ist das eigentlich so ein bisschen so wie ein Rehrücken, ja?
Ja, also stimmt, super so feine, kurzfaserig, extrem kurzfaserig so.
Ja, genau. Genau. Und das hat schon auch sehr viel Spaß gemacht, damit zu arbeiten.
Wobei, bei den Preisen, die das dann eben, da kackst du dich doch eigentlich den ganzen Abend nur ein, dass du nicht kaputt machst, oder?
Ja, wobei, da habe ich keine Angst mit. Also ich bin eigentlich erst auf die Idee gekommen, überhaupt so zum, also ich meine, dass ich einigermaßen kochen kann, das weiß ich natürlich. Ja. Aber so auf die Idee gekommen bin ich eigentlich erst, als der Bertel, der immer auch mit für die Weine sorgt, mir gesagt hat, er würde eigentlich niemanden kennen, der ein besseres Gefühl hätte für Fleisch als mich. Und das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, aber der ist, also der geht eben auch viel essen und auch viel in Sterne-Gastronomie. Und da habe ich mich schon auch geschmeichelt gefühlt, aber eben, ich konnte das vorher gar nicht beurteilen. Ne? Ja. Ich gehe ziemlich natürlich mit Fleisch um, so, ne? Ich habe da eigentlich keine Berührungsangst.
Ja, also das fand ich ja auch schon, als wir in Frankreich waren und du dich einfach mal schnell an den Grill gestellt hast. Das war ja auch so ein implizit demütigendes Erlebnis. So, ja, Christoph, mach das mal. Ratzfatz, patz, Fleisch super. Ja, weiß ich auch noch. Aber warum hast du Filet genommen? Warum nicht irgendwie so ein, was weiß ich, was es da noch gibt?
Weil es das Beste vom Besten ist.
Ja, aber eigentlich. Ist nicht geschmacklich irgendwie, wenn das so mit Fett durchzogen ist das nicht geiler? Also sagt der Metzger immer. Also mein Metzger sagt immer, ja, Filet ist halt so Anfängerfleisch. Ich meine, klar, auf dem Niveau ist es dann auch kein Anfängerfleisch mehr, also sondern
eben,
schmeckt halt auch. Ne?
Genau, das ist dann schon irgendwie das Feinste, was wir kriegen. Also es ist einfach fein. Ja, es ist extrem fein. Und ich wollte einfach mal ein extrem feines Filet haben, wie es eigentlich besser nicht geht. Ich habe vorher sowas auch noch nie in der Pfanne gehabt. Ne?
Ja.
Genau, und das wollte ich einfach mal ausprobieren.
Wie hast du es gemacht? Wie ein normales Rind auch? Oder irgendwie nochmal eine Sonderbehandlung dazu?
Also ich habe das bei 80 Grad in den Ofen geschoben.
Ja.
Auf eine Kerntemperatur von 49 Grad.
Okay.
Und dann habe ich das draußen auf den Grill gelegt.
Mhm.
Und dann habe ich gemerkt, dass der Grill nicht mehr genügend Feuer hatte. Und dann habe ich es in die Steakpfanne gelegt. Ja, und da war es dann irgendwann gut.
Wie lange hast du gebraucht, um bei 80 Grad auf 49 im Kern zu kommen?
Das war bei dem Stück gar nicht so lange gedauert. Ich glaube, ich muss das dann irgendwann zwischendurch mal ein bisschen runtergedrehen sogar, weil ich dachte, das geht zu schnell. Mhm. Ich glaube, so 2 Stunden, anderthalb, glaube ich.
Okay.
Ja, anderthalb. Ja, genau. Und vorher gab es ja die Taubenbrüste, die konnte ich halt auch schön da reinlegen bei 80 Grad noch. Die habe ich halt erst in der Pfanne kurz angebraten und dann eben auch in den bei 80 Grad in den Ofen gelegt, aber das nur noch irgendwie eine Viertelstunde eigentlich. Mm. Ne? Ja, also es gab eben erstes gab es diese.
Ich wollte gerade sagen, ich habe schon völlig vergessen, was es alles gab. Geht mir oft so, dass ich dann denke, so verdammt, das war so viel. So ein bisschen wie damals bei Rudi Carrell am laufenden Band, weißt du? Wo sie Sachen vorbeirauschen und du musst dir alles merken. Alles, was du dir merken konntest, darfst du mit nach Hause nehmen. Risotto war genau. Geil auch. Ja.
Genau, also ich habe gestern hier einen Weinabend gemacht für die Tat.
Ja, genau. Erster Gang.
Also erster Gruß aus der Küche war sozusagen Blini mit Lachs und Creme fraiche und Schnittlauch. Also irgendwie ganz klassisch, aber mit dem schönen Lachs halt dabei und mit diesem unglaublichen Creme fraiche irgendwie von so einem französischen Bauernhof. Das ist einfach großartig.
Wo hattest du das her?
Ich habe ja das meiste beim Hans-Georg Pester, also beim Genusshandwerker bestellt. Mhm. Das ist einfach so eine gute Qualität. Das ist einfach unglaublich. Ne? Das ist, also ich meine, sowas kenne ich für die Gastronomie, für die Sterne-Gastronomie gibt es natürlich sowas. Aber für Privatleute ist er der Einzige, der das in der Bandbreite anbietet.
Das ist aber Mail-Order, ne? Du musst es da bestellen.
Genau, du musst es da bestellen und der versendet nur einmal in der Woche, nämlich donnerstags. Mhm. Und versucht das halt extrem zu bündeln und macht sich halt, also neben der Produktqualität, halt auch sehr, sehr viele Gedanken über die sozusagen die Nachhaltigkeit der ganzen Bewegungsprozesse der Produkte. Und die kommen dann eben auch hier an in einem Karton, wo gepresstes Stroh drin ist. Und dann sind da die Produkte drin und dann sind oben und unten sind einfach 0,3er Wasserflaschen, die halt eingefroren waren. Die liegen da halt drin.
Ach, das war
die
das
da. Die kannst du nachher austrinken. Ne?
Ja, das war und, auch beim Wurstkäse-Szenario hatten wir das ja auch. Das war dann auch von dem. Genau. Ah, okay.
Das war auch von dem.
Was genau. Übrigens eine super Idee ist, sowas zu kühl zu halten, einfach mit 0,5er Wasserflaschen, die du da gefroren reinschmeißt.
Ja, genau. Das heißt, genau, die kannst du nachher austrinken und irgendwie eben zur
Pfandstation.
Pfandstation bringen. Das Stroh kannst du rausnehmen, ja, oder eben in die Biotonne tun. Und dann hast du an Müll hast du halt nicht mehr viel übrig. Ne? Mhm. Das ist halt ein riesen Unterschied zu diesen ganzen anderen Kühlpacks, die du sonst so bekommst. Ne? Mhm. Wo du einfach einen Riesenhaufen Müll hast und da hast du so gut wie gar nichts. Also das ist schon mal sehr gut, finde ich.
Ich wollte den mal um Butter erleichtern. Der hat ja so viele Buttern.
Genau, diese Bordier-Butter.
Genau. Da wollte ich mich mal tot kaufen bei dem.
Version, ja.
Aber mal gucken.
Ja, man kann da so gut wie alles kaufen. Das ist einfach großartig, ja. Und ehrlich gesagt, und wenn man dann über Mail-Order und darüber nachdenkt, dass die Sachen natürlich alle dann erstmal nach Düsseldorf gehen und dann über Nacht hierhin. Wenn ich das hier in Hamburg besorgen müsste, wäre ich zum einen bestimmt mindestens einen Tag unterwegs und müsste wahrscheinlich an 15 verschiedene Stellen, um die Sachen zu bekommen, die ich da eigentlich so zentral bekomme. Ne? Und die Jakobsmuscheln, die wir da hatten, die waren sensationell.
Ja. Das heißt, ich wusste überhaupt nicht, dass Jakobsmuscheln so gehen. Also das, ja. Moment, Jakobsmuscheln, der wievielte Gang sind wir denn jetzt? Also wir waren ja noch
bei dem Erste war nicht Blini. Genau. Der zweite war Consommé von einer Chalon-Ente, also einer französischen Ente. Und dann nochmal Mousse von der Ente. Und dazu habe ich Äpfel karamellisiert und so ein Brombeer-Zwiebel-Konfit gemacht. Also ein bisschen, so ein bisschen süß-sauer dazu. Ne? Und in dem Mousse waren halt deswegen, das sah ja so ein bisschen grünlich aus.
Ja.
Es war noch gut, aber es waren halt Pistazien drin. Ne?
Ach so, okay.
Und Salbei. Also die haben dem ein bisschen so eine grüne Farbe.
Ja, aber Entengrütze halt, ne? Kennt man ja.
Entengrütze, genau. Ja, dann gab es Jakobsmuscheln heiß und kalt. Also sozusagen ja eine Jakobsmuschel in der Mitte heiß. Und dann hatte ich so ein Carpaccio von gefrorenen Jakobsmuscheln gemacht und dann einfach zusätzlich so Carpaccio von Radieschen, Kapernäpfel, Granatäpfel, Senfsaat und dann hatte ich darunter so eine warme Sellerie-Creme drunter.
Ne? Wächst das eigentlich auf deinem Mist oder hast du das irgendwo her?
Nö, das wächst im Wesentlichen eigentlich auf meinem Mist, aber ich gucke natürlich schon in Kochbücher immer rein. Klar, also ich meine, ich lasse mich auch inspirieren. Ne? Ja. Also zum Beispiel bei der Taubenbrust, da habe ich ein Rezept genommen, was ich irgendwo im Netz gefunden habe, in einem ganz schönen Foodblog. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Mhm. Das kommt dann später. Also zwischendurch kam noch Tintenfischrisotto mit dem gegrillten Oktopus.
Genau, oh Gott. Ne?
Und dann diese Taubenbrust, die war halt mit roter Beete. Also die hatte ich ein bisschen in der Pfanne frittiert. wie so rote Beete Chips und so wie nennt man das, so ganz klein faserig geschnitten. Dann hatte ich so eine Kaffeelack gemacht, also genau. Kaffee, also Kalua mit Espresso runtergekocht mit ein bisschen Zucker, so dass es dann nachher, dass ich dann nachher damit die Taubenbrüste lackiert habe. Dann habe ich ein bisschen Mohn angeröstet und eben Feigen. Also da gab es ja sozusagen ein Stück Feige und dann gab es aber nochmal so eine eingekochte Feige dazu. Ja. Genau, dann gab es das Chogisho danach mit, da hatte ich so ein Ketchup, also so eine kleine Soße gemacht aus Shiitake-Ketchup. Also aus Shiitake, also aus Pilze eingekocht und mit so ein bisschen Kombu, also so ein bisschen, also richtig viel Umami halt da drin. Und einfach so einen kleinen Gurken-Zwiebelsalat gemacht habe, war einfach das Fleisch der Mittelpunkt. Und dann gab es ein Brombeersorbet mit ein bisschen so einer Crème fraîche Mascarpone-Creme mit Granatapfel, mit ein bisschen Baiser und zum Schluss Käse.
Ja.
Und zwar vom Thomas
Breckle. Vom Breckle, also ne? Genau.
Vom Breckle und noch ein bisschen Munster und Reblochon dazu. Ja,
das war
Dezember-Menü.
Das war ein ziemliches Ding. Also das war echt ein Ding. Also so insgesamt, auch die Weine, die es gab, war ein Ding. Also es ist tatsächlich so, dass jedes Mal, wenn ich dran denke an den Abend, sitze ich hier und denke, das war mal ein Ding.
Das soll es auch sein. Einfach. Also es soll super, einfach auch ein schönes Erlebnis sein. Und, genau. Und das habe ich sozusagen die ersten Jahre, das hat sich ja auch weiterentwickelt, die ersten Jahre habe ich es eigentlich nur so für so einen Wein-Nerd-Kreis gemacht und fand aber jetzt so in den, irgendwie muss es auch nicht sein, also es ist auch, genau, jetzt waren Lars und du dabei, die ja jetzt keine so großen Wein-Nerd seid und ich fand es einfach so auch schön.
Ja, aber wir haben gern Freunde getrunken, einladen. Muss man.
Ja, klar. Ja, klar. Eben, das ist ja auch das Ding. Also man muss jetzt nicht irgendwie sich irgendwie einen halben Tag mit Wein beschäftigen, ständig, um zu schmecken, dass das gute, sehr gute oder wirklich außergewöhnliche Weine sind. Ne?
Ja.
Ja, eben. Also insofern, dann habe ich mir dieses Jahr gedacht, dann lade ich einfach lieber Freunde ein, also einfach Freunde, Schnittmenge Weinfreunde.
Ja.
Und genau, habe das insofern ein bisschen verändert. Ja, ist...
Ja, war toll. Vielen Dank.
Schön. Ja.
Ich hoffe, du hast nicht draufgezahlt.
Doch, klar.
Mist.
Aber das muss auch nicht. Also das ist ja, geht jetzt auch gar nicht anders. Also das ist, das kannst du überhaupt nicht bepreisen.
Ja, das ist klar. Also die Arbeit nicht, aber ich meine allein diese Zutaten. Also
Auch das kannst du nicht bepreisen. Also ich meine die Weine sowieso nicht.
Ja, das
ist völlig. Und das andere bepreise ich auch nicht. Also ich freue mich einfach dann, wenn irgendwie eine ganz gute Summe sozusagen im
hinterher im Cognac-Glas steht. Ne?
Ja. Das ist schon schön dann, aber das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie bei null rauskommen muss.
Ja, okay.
Nee. Das ist einfach also es ist ein Obolus sozusagen dabei, ein Freiwilliger, und aber der Rest ist einfach eingeladen. Mhm.
Ja. Ich werfe einen Blick in den Chat. Beschweren sie sich nicht. Sonst beschweren die sich wir sind jetzt gut, fast 20 Minuten dran. Normalerweise beschwert der Chat sich, weil er saufen will, aber irgendwie sind die heute entspannt.
Wir können ja auch mal so zwischendurch anfangen.
Wir fangen weiß an, vermute ich, ne?
Wir fangen weiß an, genau. Und zwar nicht mit dem Schaumwein, der ist ja auch gar nicht weiß, der ist rot.
Ja.
Und den gibt's dann auch zum Schluss. Genau, meine Idee war, bei dieser Weihnachtssendung einfach mal was völlig anderes zu machen. Quasi Weine zu trinken, die wir in dieser Form noch nicht hatten. Und wir haben ja das ganze Jahr über eigentlich eher, so von der Tendenz her, eher schlankere, frische, so leicht säurebetontere Weine getrunken. Ja? Also im Querschnitt. Und jetzt dachte ich, zur Weihnachtssendung könnten wir auch noch mal ein bisschen mehr Wumms drin haben. Und das passt im Prinzip auch gerade zu einem weihnachtlichen Essen. Also wenn man sich jetzt noch überlegt, so ein bisschen am ersten Weihnachtstag irgendwie ein Menü zu machen, dann sind das so Weine, die man dazu durchaus nehmen kann. Ne? Also, irgendwie noch ein Weißen Schaumwein vorneweg, aber wenn man jetzt irgendwo Richtung Fisch geht zum Beispiel, Richtung Beurre Blanc geht, Richtung Kustentiere geht. Beurre Blanc ist, ist eine, so eine klassische französische Soße, die im Prinzip mit Butter eben aufgeschäumt wird, ja, mit Sahne und Butter. Sahne und Butter und Schalotten und ein Schuss Wein da drin und dann kann man es noch mit anderen Sachen abschmecken, aber,
ja, aber
das ist fast schon. Und genau, und wenn du dir dazu sozusagen einen guten Fisch oder eben, keine Ahnung, Kaisergranat vorstellst oder sogar irgendwie Hummer, je nachdem, was du in der Küche machen willst, dann ist das eigentlich ein super Wein dazu.
Ja, der kommt auf jeden Fall bei allem mit, was du nur auftischen kannst. Ja.
Genau.
Ein Fettsack ist das.
Das ist ein Fettsack, ja, genau.
Aber so richtig.
Ein Fettsack, der aber eben, also zum einen, er ist halt sehr aromatisch, gleichzeitig aber
der war aber im Holz, ne?
Wein. Der war im Holz, ja.
So ein Butterfass.
Im Butterfass.
Der ist im Butterfass gereift.
Genau. Ja. Ja. Der aber für da, wo er herkommt eigentlich und für das Butterfass, was er sozusagen in sich trägt, gar nicht zu viel Alkohol hat. Also 13,5% sind gar nicht so ultra viel, finde ich.
Wir trinken High on the Hog Barrel 27.
Genau.
Haben wir noch gar nicht gesagt. High on the Hog?
Nee, haben wir noch nicht gesagt, stimmt. Und wie man eben hört, ist es ein Wein aus dem englischsprachigen, also US-amerikanischen, also genauer gesagt aus Kalifornien. Und Kalifornien ist ja hier so ein bisschen out schon seit vielen Jahren, weil hier eben lange Zeit nur so fette und teilweise auch so ein bisschen süßliche Weine angekommen sind. Zumindest die man so wahrgenommen hat. Im Moment verändert sich das wieder so ein bisschen, weil mittlerweile auch wieder andere Weine rüberschwappen. Also vor allen Dingen auch mit Martin Kösslers Weinhalle, wo wir ja auch schon häufiger Weine hatten, der einen sehr, sehr guten US-Import, also Kalifornien-Import hat und wo man eben auch Weine findet, die aus den höheren, kühleren Lagen kommen. Die gibt's da eben auch. Das ist jetzt hier nicht so, ne? Das ist direkt an der Küste, so zwischen, eigentlich so ziemlich in der Mitte zwischen Los Angeles und San Francisco. Das Gebiet nennt sich Paso Robles. Und Paso Robles ist halt...
Entschuldigung. Es gibt einen Film mit Arnold Schwarzenegger, The Last Action Hero heißt der.
Ja.
Da wird er von seinem Chef angeschnauzt und der Chef sagt, der Bürgermeister tanzt Paso Doble in meiner Pupsgrotte wegen der Nummer, die den Strand verschmutzt hat. Und da muss ich jetzt gerade dran denken, Entschuldigung.
Ja.
Er schreit das, was ich jetzt nicht nachmache, weil ich dann in einem unendlichen Hustenanfall landen werde.
Okay.
Schwein gehabt.
Ja. genau. Paso Robles ist eben bekannt für Winzer, die so einen rohen Stil pflegen. Ne? Du kannst dich bestimmt erinnern an die hier an die Fernsehserie. Mit dem von, oh Gott, jetzt fehlen mir gerade die Namen.
Du meinst Austin James Big Wine Adventure?
Ja, danke, Austin James Big Wine Adventure, genau. Also mit dem Weinprofi und dem Autoprofi, der im Prinzip die ganze Zeit ja nur
saufen wollte
und irgendwie Wein für kleines Geld entdecken wollte. Und eben, genau, die beiden waren ja erst in Frankreich und dann in Kalifornien unterwegs. Und die waren eben auch in der Ecke und haben zum Beispiel eben den Bonnie Dune Vineyard besucht.
Da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern.
Nee. Aber da in der Ecke, das lohnt sich ja sowieso, das mal anzusprechen, weil das einfach eine sehr schöne Serie ist. Also gerade auch die US-Reihe finde ich total gut, weil da wirklich sehr, sehr gute Weingüter auch vorkommen, die man einfach auch mal hier einfach auch mal probieren kann. Genau, und Paso Robles ist bekannt für Rohnsorten. Also Kalifornien im Allgemeinen ist ja vor allen Dingen bekannt eben für Cabernet, für Chardonnay, für Zinfandel, ein bisschen auch für Pinot Noir, aber weniger jetzt unbedingt für Grenache und Syrah und so weiter. Und jetzt für die weißen Sorten, die hier halt drin sind, Viognier, Grenache, Roussanne, Massanne, das sind halt alles Sorten, die in Frankreich an der Rhone vorkommen. Und selten, relativ selten irgendwo anders, aber eben dort in Nordkalifornien oder Mittelkalifornien, besser gesagt. Genau. Ja. Und wenn man den jetzt im Glas hat und den jemandem vorsetzt, der eher so frankophil ist, der würde jetzt also bei dem Wein dann sagen, das ist irgendwo Zitronen.
Tatsächlich. Ja, trotz der Fetness.
Ja, also ja,
diese Fetness würde ich dann doch immer wieder eher neue Welt denken.
Nö, je nachdem, wie man das ausbaut, findet man das an der Südrhone auch. Das ist ja auch sehr heiß da. Ist ja eigentlich der, ich glaube, Châteauneuf-du-Pape ist so von der Tageshitze her so ziemlich das heißeste in ganz Frankreich zum Beispiel. Und so da in der Ecke findest du solche Weine dann auch. Ja, schon.
Finde ich sehr geil. Also vor allen Dingen, weil so viel Viognier drin ist. Das mag ich ja sowieso gerne. Also das, was ja für, ich glaube, für viele Trinker eigentlich ein Fehlgeschmack ist.
Ja.
Und ich stehe da ja drauf. Aber er stinkt halt nicht. Das finde ich ganz interessant. Also Kader sitzt nebenan in der Küche, hört die Sendung, und der habe ich auch ein paar Gläser hingestellt. Und die meinte, der stinkt. Und ich finde, der stinkt halt nicht. Also er hat halt jetzt nicht sowas von diesem Spontanvergärgestank.
Ach so, nee, das hat er.
Sondern nicht. Der riecht halt ordentlich.
Ja.
Habe ich erzählt, dass ich neulich eine Flasche Viognier für einen Fünfer gekriegt habe?
Nee. Ja, doch, hattest du erzählt.
Habe ich das auch schon öffentlich erzählt? Ich weiß gar nicht.
Ja, ich meine, du hättest es in der letzten oder vorletzten Sendung sogar erzählt.
Ich glaube, da war ich auch wieder recht trunken, da erinnere ich mich.
Ja, doch, genau. Du hast den bekommen, weil der irgendwie in diesem Lädchen nicht wusste, was er eigentlich kostet.
Kein Preisschild dran gehabt,
ja. Ja, genau. Ja, Viognier ist irgendwie eine total, eigentlich eine ganz seltsame Rebsorte. Also es ist, in Frankreich, wenn man sie für sich ausbaut, also reinsortig, dann am bekanntesten ist Condrieu, das ist in Nordrhone, dann ist die super duftig und hell sozusagen und frisch. Also man trinkt sie entweder super frisch oder man legt den Wein irgendwie 10 Jahre in den Keller, und trinkt ihn dann gereift. Ne? Und dann verändert er sich halt total. Und ich würde sagen, dass also es gibt halt wenige Weine, die sonst noch irgendwie so, also gerade Weißweine, so nach Veilchen und Maiglöckchen und sowas riechen. Also das hat ja schon was sehr, also auch ein Maiglöckchen hat ja einen sehr markanten, manchmal schon zu intensiven Duft.
Ja, ne? Ja, das ist ja. Und
das echt hast du halt beim Viognier auch schnell mal. Ne? Ja, plus irgendwie diese reifen Frucht dazu und dann halt auch so die Würze, die da jetzt drin ist. Ne? Und wenn du...
Ich sehe gerade, die Flasche kostet 15 Euro. Also ist ja wieder ein teures Paket, was wir haben jetzt zu Weihnachten. Aber ich hätte gedacht, der wäre teurer als 15. Also für 15 Euro ist das echt ein Schnäppchen.
Genau, fand ich auch. Das war eigentlich auch so, also um es mal so nebenbei oder mal zu integrieren, die Weine stammen von Appell, also Appellweine. Und da bin ich erst... ich habe ja dieses Jahr so zwei größere Verkostungen gemacht mit so Cool Climate Chardonnays und Pinot Noirs, also aus kühlen Gebieten halt. Und ich bin auf die Suche gegangen nach den Sachen, die ich in Neuseeland, aber vor allen Dingen auch Australien gesucht habe, kennengelernt habe, so. Und ich habe sie dann hier gesucht, wo man sie überhaupt bekommt. Und da bin ich eben unter anderem bei Appell gelandet, die sich eben spezialisiert haben auf Kalifornien, Australien und noch so ein ganz kleines bisschen Neuseeland dazu. Und genau, das fand ich einfach mal eine schöne, also das ist einfach mal ein interessantes Angebot, was er da hat, weil es ist ein Laden in Kassel, weil es halt so ein bisschen abseits des, also was heißt ein bisschen, es ist ziemlich abseits des Mainstreams.
Ja.
Und
ich klicke gerade so ein bisschen im Shop rum, also ich habe von all dem noch nie was gehört. Es heißt jetzt nicht viel, aber trotzdem.
Ja. Nee, davon haben wahrscheinlich die meisten noch nicht gehört, denke ich auch. Also es gibt ein paar Weingüter, die er drin hat, die schon auch wirklich bekannt sind, also Dutschke zum Beispiel in Australien, Evening Land in Oregon oder Sine Qua Non. Sine Qua Non ist so ein super High-End-Weingut von so einem Österreicher. Aha. Also der, ich glaube, das ist ein Weingut, das mit am meisten 100-Punkte-Weine bei Parker bekommen hat bisher. Ja. Aber es gibt halt eben auch ganz großartige Weingüter, die eben auch so ein bisschen unterm Radar sind. Grosset zum Beispiel aus Australien, die machen so einen der besten Rieslinge außerhalb Europas, würde ich sagen. Mhm. Grosset Polish Hill Riesling, das ist großartiger Stoff. Und ich finde halt, dass Sean Smith, was wir nachher noch an Syrah haben, eben auch ganz wunderbar ist. Genau. Und da hatte ich eben für dieses Chardonnay-Tasting was bestellt und dann hatte ich zwei, drei Sachen mit zum Probieren und da war halt auch dieser High on the Hog mit dabei, weil ich eben auch dachte, das ist irgendwie, die Mischung mag ich, aber man bekommt das selten für das Geld. Ne? Und genau, und das fand ich sehr schön. Also es ist jetzt eigentlich, ich finde, es ist nicht unbedingt ein Solo-Wein. Also es ist schon ein Essenswein. Du magst es?
Ich kann das ja gern, ich habe das ja gern. Also
ich würde, wie gesagt, ich würde so in diese Fischrichtung gehen oder Meeresfrüchte, Fischrichtung mit, also da kann gut Sahne zu, da kann eben gut Butter zu und so von der Aromatik her, finde ich, passt auch so alles, was mit irgendwie so ein bisschen mit Anis oder so zu tun hat, kannst du da auch ganz gut mit einbauen, würde ich sagen. Ja. Genau, kann man ja später nochmal nachverkosten. Also ich
meinst du, passiert jetzt noch was? Also ich hatte gestern nicht mitgekriegt, dass du gestern schon vertwittert hattest, mach die auf, die Weine.
Ich hatte das schon letzte Woche irgendwann mal.
Und hab den jetzt heute Nachmittag erst aufgemacht. Meinst du, da passiert noch was?
Ich meine, im Prinzip ist dieser Wein eigentlich von Anfang an da. Ne? Mhm. Ich glaube nicht, dass sich der jetzt so extrem weiterentwickelt. Ja. Nö, würde ich jetzt eigentlich nicht unbedingt von ausgehen. Ja. Weingut selber, ehrlich gesagt, kann ich nicht viel zu sagen, kenne ich gar nicht. Das heißt eigentlich McPrice und Myers, aber von denen habe ich so auch noch nicht gehört. Ja, ist auch in dem Fall jetzt.
So, bevor wir.
War jetzt für mich nicht ausschlaggebend sozusagen für den Wein.
Ja. Ja. Geht's weiter?
Ja.
Ja, dann Rotwein trinken hier. So, jetzt bin ich richtig gespannt. Da habe ich tatsächlich heute Nachmittag nur ein kleines Tröpfchen von gehabt und dachte, mein lieber Herr Gesangsverein. Shaw & Smith, Shiraz, Adelaide Hills, 2012. Und jetzt kommen wir so in Gefilde, wo selbst langjährige Trinker, so wie ich, sagen, ui, das ist eine teure Flasche. Also da überlegst du halt dreimal, ob du sie aufmachst und zu welcher Gelegenheit du sie aufmachst. Also das sind jetzt 30 Euro.
Genau. Das ist ja das auch.
Das sind aber auch wert. Meine Fresse.
Das ist ja für uns so das obere Ende. Wir haben nur ganz selten was drüber gehabt. Ja. Ich glaube, den Busaco.
Der Busaco war mit, ne? Ein 50er, glaube ich, hat der gekostet sogar. Ne?
Und die erste Neuseeland-Sendung, da waren wir da mit dem Syrah auch ziemlich nah dran mit dem Bellerophon. Also genau, das soll ja hier in der Sendung eigentlich auch so das obere Limit sein. Aber ich dachte jetzt, für die Weihnachtssendung können wir es auch tatsächlich machen.
Ja, absolut. Also, aber ich sage ja immer wieder so wenn man dann anfängt zu trinken, ist so das Erste, was man sagt, so ja, ich will also mehr als 10 Euro gebe ich für eine Flasche nicht aus. Mhm. Und irgendwann landest du dann halt da, wo du es auch relativ, also vorausgesetzt, du hast ein hinreichendes Einkommen, muss man da immer dazu sagen. Aber wo es dann auch relativ beiläufig, wo du relativ beiläufig so 15, 16, 17, 18 Euro Flaschen aufmachst abends, wenn du irgendwie zu zweit da sitzt und denkst, so, und trinkt mal ein Weinchen. Auf einmal tut halt eine Flasche, die knapp 20 Euro kostet, nicht mehr weh. Und das ist jetzt tatsächlich so diese 30 Euro für so eine Flasche, das ist so echt eine echte Schmerzgrenze für mich. Also selbst wenn ich so gute Jahre hatte wie dieses Jahr zum Beispiel, also selbst da kriege ich, also da habe ich ja ein schlechtes Gewissen. Mhm. Aber es lohnt, oh Mann, ey.
Nö, finde ich auch gut. Und deswegen haben sich auch, weiß ich jetzt von einigen, die sich halt auch zusammengetan haben und Freunde eingeladen haben jetzt für den Abend und das halt da halt zusammenschmeißen und die Kiste zusammenkaufen. Das ist ja auch schön. Also das finde ich auch gut. Ich kann das gut nachvollziehen, wenn einem das zu teuer ist, so eine Kiste für sich alleine. Und dann hast du da drei Weine stehen und im Zweifelsfall kriegst du sie gar nicht ausgetrunken.
Ja, weil den Schaumwein willst du ja auch relativ zügig wegmachen, bevor er seine Perlage verliert.
Ja.
Sagt man so. Gut.
Ja, genau. Ja, und Sean Smith, das ist, das habe ich deswegen ausgewählt, also nicht nur, weil ich diesen Wein großartig finde, sondern eben auch, um so ein bisschen zu zeigen, dass, also sagen wir mal so, Kalifornien und Australien haben eigentlich beide so ein bisschen den Ruf weg, gerade hier so in Mitteleuropa, dass sie halt fast nur schwere, alkoholreiche Weine produzieren.
Ne? Mit viel Sonne und, drin.
Ja, genau. Genau, so. Ne? Wie früher aus Baden. Genau. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass das meiste, was hier rüberschwappt, genau diesem Klischee entspricht. Und das wollen aber gar nicht mehr so viele Leute trinken und deswegen sind die Weine auch nicht mehr so erfolgreich.
Glaubst du wirklich, das wollen nicht mehr so viele Leute trinken?
Weil nö, wollen tatsächlich
nicht. Echt nicht? So, ich meine, der meiste Wein wird doch immer noch im Supermarkt verkauft, oder?
Ja, aber da tauchen die dann nicht auf, weil es dann doch tendenziell, also die tauchen auch da auf. Also du kriegst ja bei Aldi oder so, geh mal in Aldi, da kriegst du halt auch kalifornischen Zinfandel oder Cabernet für 4-5 Euro. Ne? Also insofern tauchen die da schon auf und klar, die sind dann auch, die sind dann süß und mächtig. Ja,
ja.
Das wird schon auch, aber ich sag mal, in der Mittelklasse wird es halt deutlich weniger konsumiert und das war früher schon mehr und das ist auch in Australien selber so. Also Australien hat schon so ein bisschen das Problem, dass 80% der Weingüter, also 80% des Wein der Weinproduktion von Großunternehmen produziert wird.
Mhm.
Und nur relativ wenig von so Winzern wie Sean Smith. Also was man so kennt, ne? Penfolds, Rosemount, Estate und solche Sachen. Ne?
Mein Gott, ist ja saftig auch. Ja. Entschuldigung.
Ja. Und in Australien ist es tatsächlich so, dass in den letzten Jahren die einen enormen Import von neuseeländischen Weinen zum Beispiel hatten. Ich glaube, Australien ist der wichtigste Markt für neuseeländische Weine. Ja.
Das ist verrückt.
Ne? Aber die Neuseeländer haben es halt viel früher geschnallt oder von Anfang an eigentlich so gemacht, dass sie eben frischere Weine produzieren. Ja. Mhm. Und die Australier haben ja tatsächlich diese mächtigen Shiraz und Shiraz ist ja ein anderer Name für Syrah. Shiraz und Cabernet und so und eben auch, wenn du noch daran denkst, wie wir so in den 90er Jahren diese Colunga Hill, Penfolds, Chardonnay,
ja.
Die waren ja so überholzt und buttrig. Das war, aber das wurde halt getrunken und heutzutage wird es eben deutlich, also auch weltweit gesehen im Markt deutlich weniger getrunken und damit müssen sich die Australier jetzt rumschlagen.
Mhm.
Also ich sag mal in der Masse, aber es gibt halt Weingüter oder Winzer, die schon viel früher gesagt haben, nee, wir produzieren halt nicht mehr in den heißen Gebieten, sondern wir gehen halt in die Hügel und die beiden hier, die sind halt in oberhalb von Adelaide sind die halt in die Hügel gezogen und haben da eben Weinberge gepflanzt. Ne? Mhm. Das merkt man dann halt. Ne? Also das sind eben, da wird es dann halt auch schon kalt, da wird es auch feuchter. Da hat man dann schon eher auch so ein bisschen ein Klima, wie du das hier in Europa in manchen Teilen eben auch hast, ne? Und eben nicht nur dieses ganz heiße und trockene.
Oh geil, und die gibt's doch als Magnum.
Ja, in wobei Appell oder in Australien? Ja.
Nee, bei Appell, genau.
Cool.
Ja. Also 2014 Magnum.
Ah, okay.
Den wir trinken, der scheint ausverkauft zu sein, übrigens. Sehr schade. Also ich weiß nicht, ob er den jetzt zurückgelegt hat, um Pakete voll zu machen.
Ja, das kann sein. Ja.
Also
genau. Und es gibt halt sie haben auch noch
super Zeug.
Einige andere Weine, ne? Den Chardonnay von Sean Smith und Chardonnay und Shiraz. Nee, den
Chardonnay
und Shiraz. Den 212er, den wir hier haben, den gibt's noch. Und den 14er, den hat er nur in Magnum.
Nee, den 12er gibt's nicht. Also da kann man jedenfalls nicht auf Kaufen klicken, sonst hätte ich das getan.
Ach so.
Ja, um meine Eltern zu beeindrucken.
Ja. Okay. Genau. So, ich habe noch gar nicht probiert.
Echt nicht? Nee. Das ist so Sauerkirschentabak in einer Freitagtasche. So in der Nase. Oder Nagellackentferner, wie der Chat sagt. Das ist auch richtig. Ja.
Genau.
Das ist der Nagellackentferner des Chats ist meine Freitagtasche. Ich bin nur froh, dass es eine Bronchitis war und nicht irgendwie so furchtbar Schnupfen. So dass ich jetzt wenigstens was rieche, weil das wäre dann echt ein bisschen eklig gewesen, wenn ich jetzt noch nicht mal was riechen würde.
Ja, Nagellackentferner habe ich jetzt hier nicht drin, aber kann ich nachvollziehen, ja.
Ja, sowas so nach Verdünner so ein bisschen halt, ne?
Mhm. Ja.
Aber was ich viel spektakulärer finde als den Geruch, also der Geruch ist schon irre, aber das kriegen viele Weine hin. Aber was der Mund macht, finde ich wirklich enorm.
Ich finde das Coole bei diesem Wein ist,
man
muss dazu sagen, dass
der hat so eine Kühle, weißt du?
Ja, genau.
Der hat so eine Kühle und so eine Saftigkeit und so, ja. Das ist so, der hat eigentlich alles, was ich von einem Shiraz nicht erwarten würde.
Mhm.
Also von einem Shiraz erwarte ich immer so eine mächtige Hitze.
So eine Konzentration.
Wenn er billig ist, so eine kompottige Marmeladigkeit irgendwie noch, ja.
Aber ja, das genau, ist da schon bleibt echt nämlich dann dieser Nagellackentferner, den man in der Nase hat, würde dann nämlich am Gaumen noch dabei bleiben und hinten wird es dann heiß werden. Ne?
Aber das ist so, das hat sowas, ich finde, das hat sowas wie ein, weißt du, so dreifach konzentriertes Tomatenmark, wie so ein dreifach konzentrierter Spätburgunder.
Mhm.
Mhm. Weißt du?
Ja, ich weiß, was du meinst.
So, genau. Ne, die Kühle, die Frische, die Saftigkeit, die der Spätburgunder hat, nur halt in genau. So, mit Nachdruck. Genau. So, ja. Sehr geil.
Ja. Genau. Und insofern finde ich ihn für sich genommen halt auch völlig eigenständig. Also es ist super. Überhaupt kein Wein von der Nordrhone. Er hat eine völlig andere Aromatik, ist auch viel, hat er auch eine ganz andere Konzentration, aber es ist halt eben auch überhaupt kein typisch australischer Shiraz, weil er eben nicht mächtig ist. Ich meine, der ist konzentriert, der hat viel Frucht, aber genau, er ist eben saftig und hat so eine kühle Linie da drin und das macht ihn einfach großartig, finde ich.
Ja, wirklich. Ja, und wirklich, da hast du wieder wirklich was ausgesucht, so zum gerade wenn er frisch im Glas ist, ist ja nochmal.
Ja, also es ist schon viel Frucht, also ne? Schwarze Kirsche, irgendwie Blaubeere, Brombeere auch ein bisschen sogar. Aber es ist halt überhaupt nicht eingekocht.
Nee, genau.
Aber und dann eben, also ich finde, also was ich mehr im Glas habe als Nagellack, ich kann den Nagellack hier tatsächlich gar nicht so erkennen, es ist so ein bisschen dieses Teerige, was Syrah gerne mal hat. Ne? Mhm. Und wenn man ein bisschen schwenkt und der ein bisschen wärmer wird, dann wird dieses Teerige auch ein bisschen offensichtlicher. Und dann hat man auch einfach, wird der Syrah auch typischer.
Der Chat sagt, er glaubt sich daran erinnern zu können, dass Ziereisen mal so einen Syrah gemacht hätte. Kann das sein?
Ja, aber die sind nicht so konzentriert. Mhm. Also Ziereisen hat ja Syrah in guten Jahren, also in warmen Jahren hat er Syrah mit dabei, wenn er ausreift. Und dann hat er auch dieses kann er auch dieses Teerige haben, aber ein Ziereisen-Syrah hat nie diese Frucht, diese tiefe dunkle Frucht und diese eher schon ein bisschen wärmere Frucht. Also der Wein ist nicht warm, aber die Frucht ist schon ein bisschen warm und die hat der Ziereisen eigentlich nicht. Das ist alles so ein bisschen kühler.
Hm.
Das geht dann schon so ein bisschen mehr in, ich sag mal, in Richtung Johannisbeere statt Blaubeere und so. Ne? Ja. Das ist der Gstaad.
Gstaad.
Kann ein sehr, sehr schöner Wein sein. Also es war der erste deutsche Syrah, den ich überhaupt probiert habe. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass er auch sozusagen schon im ersten Jahrgang irgendwie weltweit Beachtung gefunden hat, weil die englische Weinkritikerin Jancis Robinson bei ihm war, bei Ziereisen, und eben diesen ersten Syrah probiert hat und direkt zwei Flaschen mitgenommen hat zu einer Verkostung nach London und den da eben blind serviert hat und der da eben sehr, sehr, sehr gut angekommen ist. Ja, und die Leute waren halt völlig überrascht, dass sowas aus Deutschland überhaupt möglich ist. Ne?
Mhm.
Aber es ist halt auch eben noch lange nicht in jedem Jahr möglich. Ne? Dafür ist Deutschland doch noch meist ein bisschen zu kühl. Aber wenn,
warten wir ein paar Jahre, dann haben wir das auch. Ne?
Ja, genau. Wenn, dann kann das sehr schön sein. Also sowohl bei Ziereisen als auch zum Beispiel bei Knipser in der Pfalz. Mhm. Oder Oliver Zeter in der Pfalz. Also in der Pfalz gibt es mittlerweile einige, die Syrah machen und das kann sehr gut sein.
Schicke Ding. Ja.
Also irgendwie so eine ganz gute Balance aus Konzentration und Frucht einerseits und eben schon auch Frische und Säure andererseits. Also es ist schon neue Welt irgendwie. Also, oder südlich, neue Welt ist immer so ein Kackname. So ein bisschen südlich schon, aber eben mit einer guten Säurestruktur drin. Mhm. Ja.
Ja, schönes, genau. Wirklich sehr schönes Weinchen. Aber halt leider auch.
Ja, ist halt jetzt.
Kann man, ist, rein, ne? Hätte ich halt gerne, genau, aber ich hätte halt gerne die Mittel, jetzt einfach zu sagen, ja komm hier, 12er Kiste, dann stellen wir mal hin und dann trinkt man den halt so nebenbei. Ich neige jetzt zum Gourmand, wie nennt man das? Gourmandismus? Also von dem Guten möglichst viel. Was irgendwie voll arm ist eigentlich, weil es wird ja nicht dadurch besser, dass du mehr davon konsumierst. Ne?
Nee, eben. Und so nebenbei trinken. Also das finde ich auch so. Also so ein Wein dann nebenbei zu trinken, ist auch eigentlich wirklich zu schade.
Ja. Ja. Dann würde ich jetzt mal kurz eine Pausenmelodie einspielen und in die Küche flitzen. Um dort, ich habe die Pausenmelodie nicht dabei. Dann sing doch mal was. Ich flitz schnell in die Küche, mach den Schaumwein auf, gieße der Liebsten etwas davon ein und komm dann wieder.
Ja, genau. Und ich rede noch ein bisschen über Australien, weil Australien, also Kalifornien und Australien eben tatsächlich so wieder ein bisschen mehr auf die Weinkarten kommen könnten, finde ich, weil es halt doch eine ganze Menge Weine zu entdecken gibt, die wir hier einfach so nicht produzieren können, aber die im Laufe der Zeit immer so ein bisschen europäischer geworden sind, so wie dieser Wein hier eben auch europäischer, sprich so ein bisschen kühler sozusagen und fokussierter auf ein bisschen mehr Säure und so weiter. Und weil die Winzer halt in die Lagen gehen, wo sie überhaupt noch Wein produzieren können, weil die beiden Länder natürlich beide irgendwie das große Problem haben, dass sie in der Menge der Fläche viel zu heiß werden. Das haben wir, sehen wir ja gerade bei Kalifornien an den Waldbränden. Das ist ja jetzt kein Zufall natürlich, das passiert ja mehr oder weniger jedes Jahr, aber es wird halt immer schlimmer und es wütet halt auch massiv in den kalifornischen Weinbaugebieten, weil es einfach viel zu trocken wird. Und wenn man überhaupt noch in den Ländern in den nächsten Jahrzehnten Weinbau betreiben kann, dann höchstens eben noch in diesen Höhenlagen. Das wird für Australien auch gelten, weil, ich sag mal, in den flachen Lagen, die eigentlich bekannt sind für Australien, ist es so, dass du heutzutage für eine Flasche Wein ca. 750 Liter Wasser brauchst. Boah. Ja, also vom Anbau bis zur Abfüllung. 750 Liter Wasser und das in Anbaugebieten, die eigentlich ja kaum noch über Wasser verfügen. Das heißt, da wird irgendwie Grundwasser abgezapft. Das wirkt sich schon auf die Flüsse aus. Also der ganze Obstbau und wozu der Weinbau letztlich ja auch gehört in Kalifornien, der dürfte ja in den nächsten Jahren vor dem Kollaps stehen.
Und warum? Weil die kein Wasser mehr haben, oder was?
Ja, die haben kein Wasser mehr. Die haben zu wenig Wasser. Also die haben ja in den letzten Jahren in Kalifornien schon die Leute aufgefordert, eben nicht mehr jeden Tag zu duschen. Und es gab auch Verbote, die Vorgärten oder die Gärten zu spritzen mit Wasser, weil sie kein Wasser mehr für ihren ganzen Obstanbau haben. Und der Obstanbau braucht halt Unmengen an Wasser in Kalifornien. Ja. Oder überhaupt, nur dass es bei uns hier halt runterkommt immer noch und da halt nicht mehr. Also die haben einfach viel, viel zu wenig Regen.
Krass.
Und insofern wird sich, also ich bin überzeugt davon, dass sich in den nächsten Jahren eben auf großen Flächen in Australien und Kalifornien der Weinbau nicht mehr lohnen wird. Das wird nicht mehr lange dauern bis dahin.
Ja. Das hat was Furchtbares, also weil... Was macht man denn? Also was trinken wir dann? Ist halt, also einmal ist es natürlich scheiße für die Winzer und ich frage mich dann so, ja, was trinken wir dann? Also wohin wohin wird sich das verlagern? Weil der Wein, der da nicht angebaut wird, der wird dann ja China. Wahrscheinlich irgendwo anders hin. China.
Ja, China ist ja schon jetzt ein riesiges Weinland.
Ach.
Ja, China wird...
Ja, kriegt man irgendwie immer so gar nicht mit, weil man so nach Westen orientiert ist. Ne?
Ja, ja, ja. Ja, China wird das irgendwann das führende Weinland werden wahrscheinlich. Also auf jeden Fall, was die Menge betrifft. Ja. Und sie liegen halt, also es gibt halt viele Weinbaugebiete, die eigentlich optimal liegen. Ja. Und wo es gerade sozusagen gerade erst losgeht. Ja. Also ich glaube, China wird eines der führenden Weinländer werden. Da wird auch sehr viel investiert, auch von europäischen Weingütern wird da viel investiert. Und es ist letztlich eine Frage der Zeit. Weil, also bei uns wird es in vielen Gebieten zu heiß werden. Wie gesagt, Australien, Neuseeland, Südafrika wird es in den meisten Gebieten zu heiß werden. Argentinien und Chile, die müssen auch immer weiter nach oben. Aber irgendwann ist halt auch Schluss mit nach oben. Dann werden wir hier in Deutschland halt irgendwann gut reifenden Merlot und Syrah haben.
Ich wollte gerade sagen, also bei uns werden sich nur die Reben ändern. Ne?
Mehr. Ja, genau. Ja, da wird sich noch einiges tun, denke ich. Auch wahrscheinlich noch zu unseren Lebzeiten.
Mhm. Ja. Ich bin gespannt.
Ja.
Bevor wir jetzt über den Moxie reden, red doch bitte mal über den Champagnerabend, den du gemacht hast. Also du hast du eben angesetzt und hast gesagt, Champagnerabend, und dann richtig mal wieder irgendwie unterbrochen, wie es so meine Art ist.
Ach so, nö.
Und der Chat hat sich auch gewünscht, dass du da ein bisschen was von erzählst, weil einer hat seine Freundin dahin geschickt, schreibt er.
Genau, der war bei
Schwester, Verzeihung.
Seine Schwester und die, die habe ich auch beide getroffen. Die haben auch schöne Grüße ausgerichtet. Ah, vielen Dank. Denn der aus dem Chat, der war ja bei unserem Wein- und Wurstabend in Köln.
Aha.
Und das war sehr, sehr schön gestern, muss ich sagen. Das hat mir viel Spaß gemacht. Also es war zum einen komplett ausverkauft. Es waren 35 Leute da.
Mhm.
Und zum anderen war das eine schöne Atmosphäre. Also es war eigentlich ein relativ großer Raum. Mit so einer kleinen Bühne, wo ich dann auf so einem alten Lehnsessel gesessen habe und so ein Tischchen dabei und ein bisschen was erzählt habe. Aber auf der anderen Seite habe ich eben auch die ganzen Teller vorbereitet und mit serviert und die Weine eingeschenkt und so. Also ich bin da auch viel durch die Gegend gerannt. Das ist eine ganz gute Mischung. Ja, und ich habe, es gab einen Champagner, es war ein Schaumweinabend, ne? Es gab einen Champagner, es gab einen Cremant von Stefan Steinmetz, hatten wir auch schon mal hier in der Sendung, von der Obermosel. Dann hatte ich einen Cava dabei, dann hatte ich den Wein, den wir jetzt gleich trinken, dabei, den Dowie Dual Moxie. Und also einfach so eine ganze Bandbreite an Schaumwein. Ich habe angefangen mit Rotkäppchen halbtrocken.
Ja.
So zur Erdung sozusagen, um zu zeigen, was so im Allgemeinen in Deutschland getrunken wird, also konsumiert wird.
Aber Rotkäppchen halbtrocken ist schon eins besser als Rotkäppchen schnell mal mitgenommen von der Tanke, oder? Oder ist das der
fiese? Ja, das ist eigentlich der.
Okay.
Ja, der, genau. Genau, und dann habe ich gezeigt, wie ein einfacher Prosecco auch in gut geht. Also ein einfacher Prosecco Frisante.
Mhm.
Dann habe ich in
Wie geht denn der in gut?
Es gibt halt Prosecco ja in den unterschiedlichsten Varianten auch. Also Prosecco kann Frisante oder Spumante sein, also Perlwein oder Schaumwein. Er kann im Tank Gärverfahren ausgebaut werden oder eben auch Methode traditionell, also wie ein Champagner sozusagen. Er kann aus Großflächen stammen oder aus einer Einzellage. Er kann komplett trocken sein oder auch wie ein Pet Nut sozusagen mit einer Gärung die Gärung in der Flasche fortführen und dann die Hefe in der Flasche lassen. Col Fondo heißt er dann. Also es gibt so viele Varianten. Ich hatte jetzt einfach von einem guten Weingut den einfachsten Wein eigentlich, den Prosecco Frisante, und das ist dann ein leichter, spritziger, leicht restsüßer Wein, der überhaupt niemandem wehtut, den man auch so ein bisschen nebenbei picheln kann, aber von dem man auch keine Kopfschmerzen bekommt. Und
das wäre jetzt meine Frage gewesen, genau.
Und der aber auch nicht so penetrant süß ist.
Mhm.
Und mehr soll so ein Prosecco auch gar nicht können eigentlich, würde ich sagen. Das ist einfach so ein Nebenbei-Wein. Aber man kann schon feststellen, wenn das vernünftig ist, wenn das dann auch Spaß macht und wenn es eben, genau, wenn es nicht so penetrant ist.
Mhm.
Ja, und dann, wie gesagt, also jetzt für diese Einstiegsebene. Es gibt, ansonsten gibt es wirklich mittlerweile auch ganz wirklich gute Prosecco hier auf dem Markt. Ja, dann hatte ich einen Lambrusco Rosé, im Prinzip auch ein Frisante. Das macht dann schon nochmal eine Stufe mehr Spaß, weil es halt Lambrusco ist. Also es ist ein relativ roter, also ein relativ dunkler Rosé. Ja. Auch mit ein bisschen Restsüße, also so 10 Gramm hat er schon, aber eben auch Säure. Und ich hatte halt verschiedene leckere Sachen. Also ich hatte wieder Käse vom Breckle und ich hatte...
Ich dann, beneide dich wirklich sehr darum, dass du einfach nur auf den Wochenmarkt gehen kannst.
Ja, finde ich auch super. Ja. Dann hatte ich für die Veranstaltung einen Serrano-Schinken da stehen, von dem habe ich runtergeschnitten.
Yeah.
Ja, und so ein Serrano mit Lambrusco, das geht schon super.
Ja.
Also Lambrusco ist ja einfach ein so toller Essensbegleiter. Das funktioniert einfach mit Schinken, mit Salami, mit Pizza, mit Pasta. Also mit diesen einfachen, eigentlich ursprünglichen, eher bäuerlichen Sachen funktionieren diese Weine einfach toll.
Muss halt nur ein ordentlicher Lambrusco sein. Das ist selten der, den es beim Italiener dazu gibt, ne?
Ja, eben, genau. Ja, dann hatte ich, was hatte ich denn als drittes? Das war auch noch ein, dann hatte ich von Joe Landron, hatte ich so ein Pet Nat, also so ein Petillon Naturel aus dem, von der Loire, also aus dem Muscadet-Gebiet. Moment.
Ey, wer hat hier Husten?
Ja. Genau. Ja, und dann hatte ich eben Cremant von Steinmetz und Sekt vom Griesel, hatten wir ja in Köln auch, aber ich hatte jetzt einen anderen. Hm. Und dann eben, Cava und Champagner und den Doxy. Und dazu eben diese ganzen Leckereien irgendwie und ein bisschen Oliven und Salzmandeln, also all so Sachen, die eben gut zu vielen Schaumweinen passen. Also, vom Breckler hatte ich so einen Mengler, heißt der, glaube ich. Das ist im Prinzip so ein bisschen wie ein Parmigiano gemacht, nur dass er bei ihm halt viel cremiger ist.
Weil das ist ein Sprint, ist das.
Weiter einreibt, ne?
Ja, das ist der Sprint, den er macht, dieser Parmigiano in cremig. Zumindest war das der auch.
Ja. Aber der hier, den ich hatte, der heißt... Oh. Moment.
Ach verdammt, ich muss da mal hin. Ich muss mal wieder ins Allgäu. Warum?
Mengisch.
Mengisch.
Genau, Mengisch. Okay. Ja, genau. Ich hatte Mengisch und Mamba. Mamba ist so ein... Mit einem dunklen, sehr dunkel von außen und mit so einer nicht entrahmten Abendmilch gemachten, auch ein sehr cremiger Käse. Also das merkte auch dann direkt jeder, ja. Wow, was ist das denn für eine Käsequalität? Ja? Das merkst du einfach direkt, das ist so toll. Ja, genau. Und was wir jetzt aufmachen können, das ist halt auch nochmal, das habe ich dann nach dem Champagner zum Abschluss sozusagen nochmal als Spaßwein mit dabei gehabt, weil das halt etwas völlig anderes ist als alles vorher. Mhm. Moment.
Den Moxie. Moxie.
Ja.
Auch schon, als ich eben in die Küche geflitzt kam, so die Zeitverschiebung hier, als ich eben in die Küche geflitzt kam, sagte Kada, die da sitzt und trinkt und diese Sendung hört, du redest immer noch.
Ja.
Das ist so albern, das sind so kleine Freuden. Ich finde das immer wieder lustig, dass man sich über sowas dann so freuen und amüsieren kann. So.
Ja, ich weiß gar nicht, wer auf die Idee gekommen ist, sowas zu machen. Vielleicht war es sogar das Weingut Dowie Duhl. Auf jeden Fall sind die sehr bekannt für diese Art von speziellem Schaumwein, eben Sparkling Shiraz.
Inwiefern speziell? Also weil Sparkling Lambrusco habe ich auch schon. Also habe ich sogar noch eine Flasche von. Also das ist, bis ich dann zum ersten Mal roten Schaumwein getrunken habe, war mir zwar nicht klar, dass es das überhaupt gibt, aber ich finde das jetzt nicht so. Also was ist daran speziell?
Naja, ist halt speziell, weil Shiraz halt oder Syrah halt überhaupt keine Schaumweinrebsorte ist.
Eigentlich. Ach so, ja, so gesehen.
Also Lambrusco hat ja hat natürlich irgendwie eine jahrhundertealte Tradition eigentlich.
Mhm. Shiraz jetzt nicht unbedingt.
Shiraz jetzt nicht unbedingt, so. Genau. So.
Genau.
Ja, genau. Ja. Und das ist dann, ich finde, es ist nochmal auch, also es ist für sich genommen auch nochmal speziell. Also klar, bei Lambrusco geht natürlich in diese Richtung, oder ich sag mal, Sparkling Shiraz geht schon in diese Lambrusco-Richtung.
Mhm.
Aber man hat halt hier auch nochmal wirklich diese Syrah-Aromen mit drin und ich finde am Gaumen dann eben auch nochmal diesen Gerbstoff mit dabei. Das ist schon irgendwie, das ist schon sehr witzig.
Jo, absolut. Also, wobei der jetzt nach dem Sean Smith natürlich grotesk schwächlich an der Nase daherkommt, ne?
Ja, aber ich
finde es immer noch
trotzdem, es ist einfach nett. Also es ist einfach eine sehr fruchtig nette Nase und dann hat man so ein bisschen was von
geil.
Hier, wenn du
ach Mensch, den willst du eigentlich
Ahoi-Brause, ne?
Ja, genau.
Also Ahoi-Brause,
genau, Ahoi-Brause in gut.
Ja. Mhm. Genau. Und auch das ist einfach ein schöner Tischwein, weil du kannst ihn, also zum einen kannst du ihn super zum Barbecue nehmen, wenn du irgendwie Rippchen hast oder so.
Oh, geil, ist das
total geiler Wein dazu. Und zum anderen kannst du es aber auch sehr schön für Erdbeertörtchen nehmen oder sowas, ne? Also zu allem, was irgendwie so ein bisschen sozusagen Nachtisch ist mit Frucht, geht das auch super.
Ja. Eigentlich willst du den im Sommer haben, ne?
Eigentlich willst du kann den, man den gut im Sommer haben, ja.
Schön kalt im Sommer beim Grillen.
Ja, genau. Schön kalt beim Grillen. Geht mit Lambrusco ja auch super, aber hier eben auch. Ja, genau.
Ja. Toll. Mm.
Ja.
Ja, sehr lustiger Wein. Ja, Spaßwein, hast recht.
Genau. Gut, kostet halt auch wieder 20 Euro. Ist halt auch, macht man jetzt auch nicht ständig den Spaß, aber
das ich ist finde,
das ist einfach mal, also.
Das ist halt auch wiederum ein solcher Spaß, dass es sich lohnt, wenn man, angenommen man hat irgendwie, ne, lädst hier, weißt du, kochst irgendwas oder so, oder rührst irgendwas zusammen, lädst hier 3-4 Leute ein, und man sitzt so zu 4, zu 5 irgendwie um den Tisch rum, und dann holst du dieses Ding raus, und jeder kriegt ein fettes Glas, so.
Ja.
Ne? Das ist den Spaß aber auch wert, weil jeder, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sagen wird so, bäh, was ist denn das? Ja. Also klar, einen hast du immer dabei, der sagt, was ist denn das? Aber so im Prinzip finden das, glaube ich, alle lustig. Finde ich cool.
Ja. Ach so, und was auch super funktioniert übrigens, ist Blauschimmelkäse dazu. Kannst du super machen. Ja. Ne?
Ja. Hatten wir eigentlich... Der Chat rief eben noch Essensbegleiter, Fragezeichen, zum Sean Smith, also zum einfachen Chirac, das wir heute hatten.
Also ich würde sagen, so ein Klassiker zu so einem Wein ist eigentlich Lamm in allen Variationen.
Mhm. Ja.
Also
Merguez.
Lammrücken, Lammkeule, Merguez geht auch. Immer so ein bisschen mit... gerne eben auch mit so ein bisschen provenzalischen Kräutern dazu. Das geht schon sehr gut. Ja.
Ja, du hast mich wieder sehr glücklich gemacht.
Ja, das ist doch schön.
Allerdings hast du keinen, also du, was diesmal, also was glaube ich im Wesentlichen daran lag, dass der Sean Smith ausverkauft ist, dass ich habe diesmal ausnahmsweise während der Sendung nicht Nachschub bestellt. Was ja auch schon mal was ist.
Ja. Gibt's denn das? Ich glaube, das Paket gibt's aber noch.
Das Paket gibt's noch. Das Paket gibt's
noch. Vielleicht wird's ja dann nochmal frei.
Ja, und wenn nicht, dann nicht. Mein Gott, dann war's halt geil und ist auch gut. Also das Schöne ist ja auch immer mal, dass diese Sachen so toll sie sind, dann halt auch irgendwann mal weg sind.
Weil, ja, genau.
Gerade in so einer Zeit, in der du alles immer überall kriegen kannst. Und das ist ja die Zeit, in der wir leben. Also es ist ja mittlerweile kaum noch möglich. Wenn man mal irgendwo hinfährt in Urlaub, jemandem irgendwas mitzubringen aus dem Urlaub, was es nur da gibt. Und selbst wenn es das nur da gibt, kriegst du es dann in der Regel auch nochmal per Mail-Order. Irgendwie im Zweifelsfall dann für horrendes Porto, aber du kannst es dir halt alles irgendwie übers Internet bestellen. Und da bist du dann mit so einem Wein, der einfach irgendwann ausgetrunken ist, ist dann wahrscheinlich so die letzte Bastion der Einzigartigkeit oder der Exklusivität ist ein blödes Wort an der Stelle.
Ja. Ja, aber genau, das
von daher, ist auch
das Vergängliche dabei, finde ich auch eigentlich sehr schön.
Ja. Und es kommt halt immer wieder was Schönes nach. Ist ja nicht so, dass es jetzt ab morgen keinen Wein mehr gibt.
Nee, eben.
Weil sich die Pietisten irgendwie durchgesetzt hätten oder so.
Ja. Also ich kann für mich auch nur sagen, bei manchen Weinen bedauere ich das manchmal schon, dass ich davon nicht eine Kiste im Keller habe.
Klar.
Aber ich habe einfach so gut wie nie eine Kiste. Also wir hatten ja einen Wein hier an dem Weinabend. Chateau de Tour von der Rhône, einen roten, als sozusagen bevor der Rayas kam, sozusagen zum einordnen auf diesen Weinstil. Und von dem habe ich halt 2 Kisten gekauft, weil ich extrem günstig da angekommen bin und den Wein einfach extrem gut finde.
Ja.
Das ist das erste Mal überhaupt in den letzten 20 Jahren, dass ich von irgendeinem Wein 2 Kisten gekauft habe. Ja. Und ansonsten kaufe ich halt eigentlich nie mehr als 3 Flaschen von dem Wein.
Also auch nicht für die Zech-Dinger, also sowas für sich 9 € Riesling und so?
Nee, ich zech ja nicht.
Ach so, okay. Ja gut, wenn du den ganzen Tag sowieso dich mit Wein beschäftigst, dann hast du auch keinen Bock mehr mit 9 € Riesling dir abends einen auf die Lampen zu gießen, ja.
Ja, aber ich mache das auch nicht mit einem 30 € Wein. Ich mache es einfach nicht mehr. Mhm. Also ich mache oft genug Flaschen auf, weil ich sie dann auch beschreibe.
Ja.
Und treffe auch immer mal wieder Leute, mit denen ich auch eine Flasche Wein aufmache. Aber es kommt eigentlich nicht mehr vor, dass ich abends mich hier hinsetze und eine Flasche Wein aufmache. Das kommt nicht mehr vor. Die Zeiten sind vorbei. Ich vertrage das einfach nicht mehr so.
Das wäre jetzt die Frage gewesen. Ist es ja, konstitutionell?
Ich hab einfach,
oder?
Ja, schon auch. Also ich merk das schon auch irgendwie, dass ich dann nicht mehr so gut schlafe. Aber ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf, muss ich sagen. Ich habe einfach keine Lust mehr darauf. Also ich trinke immer noch sehr gerne Wein natürlich, Logo, aber also ich habe mir ja angewöhnt, wenn es irgendwie geht, einmal die Woche gegenüber ins Restaurant zu gehen, mittags. Mhm. Ein Mittagsimbiss zu mir zu nehmen.
Der feine Herr.
Ja, das ist jetzt nicht, das ist jetzt kein Sterne-Restaurant, ne?
Ja, also
ich esse da gerne eine,
ich mach ja nur Faxen.
Genau, eine Wurst mit Sauerkraut und Kartoffelstampf, ja, so. Aber das ist sozusagen, die kennen mich da gut und ich kann meinen Wein mitbringen und ich treffe da einfach jemanden und dann trinken wir zusammen irgendwie 2 Glas Wein. Das ist eigentlich für mich mittlerweile so die schönste Art, Wein zu trinken, ja. Also einfach mal so einmal die Woche mittags zum Essen einen Wein trinken. Das finde ich total gut. Aber abends mache ich das nur noch relativ selten.
Super. Ich sauf halt immer noch viel zu gern. Aber ich sauf halt auch nicht beruflich, muss man auch sehen. Also oder ich trinke auch nicht beruflich. Das ist macht mit Sicherheit.
Nee, wobei das ist, ich glaube, das ist einfach bei mir jetzt so. Also es gibt genügend Leute jetzt in der Branche, die ich kenne, die gerne abends eine Flasche aufmachen und auch regelmäßig und das auch trinken und auch beruflich unterwegs sind. Aber ich habe, vielleicht ist das auch eine länger anhaltende Phase, aber ich habe einfach selten Lust dazu, das tatsächlich zu tun.
Der Chat wüsste ganz gerne, was denn die Highlights dieses Jahr waren. Das Flaschen-Highlight 2017. Fällt mir natürlich irre schwer, weil ich immer wieder vergesse, was wir getrunken haben. Ich gucke gerade schon so durchs Blog.
Ja. Ich hatte ja noch ein persönliches, das muss ich ja noch loswerden, Highlight diese Woche.
Oh.
Am Montag. Wir haben ja im April im April den Riesling Swag ins Leben gerufen.
Ihr seid schon ausverkauft für nächstes Jahr, habe ich gesehen, ne?
Ja, genau. Wir haben 9 Stunden gebraucht. Ja,
9 Stunden?
Ja.
Geil. Genau.
Und das ist für mich schon durchaus ein Highlight, weil wir jetzt im für die erste Veranstaltung also sehr, sehr viel Überredungskünste aufbieten mussten, um da Leute hinzubekommen.
Mhm.
Es gab gar nicht so viele, die direkt gesagt haben, super, super Idee, super Format, weil die meisten das Format überhaupt nicht kannten. Also
ist halt auch, ne, was 300 € fürs Ticket für den Abend, das schüttelst du auch nicht mal so locker aus der Tasche. Ne?
Nee, und dann musst du noch deinen eigenen Wein mitbringen.
Genau.
Und die kommen von außerhalb und müssen dann auch übernachten. Genau.
Ja, und das ist ja auch so dieses eigene Wein mitbringen, das war ja zum Beispiel eins der 2 Argumente, also ein Argument für mich war 300 € ist mir echt zu hart, das ist Perlen vor die Säue, aber das andere Argument für mich war auch wirklich, okay, dann soll ich einen eigenen Wein mitbringen, ich habe halt hier so einen 20 € Riesling im Angebot, ja, und damit kannst du dann ja nicht gegen die ganzen Wein-Nerds da anstinken, nee, dann lasse ich das mal lieber,
Ich kann da jedes Argument gut verstehen, ist auch völlig in Ordnung. Aber
ein bisschen ärgere ich mich, dass mir das zu viel ist.
Andererseits gibt's halt genügend Leute, die die Kohle haben und auch eigentlich die Lust, aber sie haben irgendwie Also wie gesagt, wir mussten viele auch überreden und unterm Strich war das aber dann eine so geniale Veranstaltung im April, dass die da waren, das einfach nach außen getragen haben, ne? Ja. Und ihre Begeisterung nach außen getragen haben. Und zwar eben nicht nur die Gäste, die da waren, sondern auch die Winzer und die Sommeliers, also von denen jeder wieder mit dabei ist. Also alle, das gesamte Sommelier-Team ist wieder da, 2018, das sagt schon viel aus, weil die wirklich auch richtig Spaß hatten und wir haben halt irgendwie, da werden halt Rieslinge aufgefahren, die du sonst dein Leben nicht mehr bekommst. Ne? Mhm. Also das ist schon schön. Also es war einfach eine sehr schöne Atmosphäre, es war eine tolle Veranstaltung und jetzt haben wir halt gemerkt, es läuft, ne? Also mit der zweiten Version kann man sagen, das ist sozusagen in der Szene angekommen. Ja, und das ist schön. Das ist gut.
Aber ihr bleibt trotzdem dabei, das nur einmal im Jahr zu machen oder wollt ihr das dann auch aufbohren?
Nein. Einmal im Jahr. Ja. Das kann ich auch sonst, also ich mache jetzt die Organisation eigentlich davon, da mit meinem Büro und das kann ich nicht leisten. Das ist einfach zu viel Aufwand. Mhm. Und das mehrfach zu machen, dann müsste ich dafür noch quasi noch jemanden einstellen. Nee, wollen wir aber auch nicht. Das darf gerne eine einmalige Jahresveranstaltung sein. Ja. Und wir würden es auch erstmal nur mit Riesling machen. Das ist ja auch möglich, das noch mit anderen Rebsorten zu machen. Aber das Schöne am Riesling ist ja tatsächlich, du kannst es auch irgendwie den ganzen Abend trinken.
Ja.
Und du gehst irgendwie tief in der Nacht nach Hause und bist nicht völlig völlig durch den Wind, ja. Wenn du so einen Abend mit dem Priorat machst, dann oder mit Syrah, dann bist du halt danach tot, ne?
Ja.
Aber mit Riesling geht das, ne? Weil hat halt irgendwas zwischen 7,5% und 12%, ne? Mhm. Ja. Ja. Nee, das ist sehr schön. Also das hat mich extrem gefreut am Montag, weil, also ich hatte es schon so das deutete sich schon so an, weil, also es gab schon zig Leute, die schon Hotels gebucht hatten für den Tag, als wir den Tag angekündigt hatten. Also ich wusste jetzt schon von 20 Leuten, dass sie sich schon pro forma ein Hotelzimmer gebucht hatten.
Geil.
Vorher. Und dann ging halt am Montag der Kartenvorverkauf los und ich glaube in den ersten 15 Minuten war schon gut die Hälfte der Karten weg dann.
Das ja, sowas ist,
schon,
ist cool.
Schon schön. Das ist echt schön. Ja. Das ist ein schöner Erfolg. Ja. Ja, ja, das war so mein eigentlich meine
Weinstruktur,
dein Weinstruktur-Highlight. Genau, Schaumweinabend und dann das Weinstruktur-Highlight am Montag.
Aber genau. Was ist das Wein-Highlight? Also an welchen fandst du, wenn du dich überhaupt erinnerst, aber du erinnerst dich ja eh immer an alles, was du trinkst. Was wir in den Flaschen hatten. Was war so das Highlight des Jahres? Ich tue mich total schwer.
Also was ich ja sehr schön fand, war, wir hatten ja einmal die Weine von der Loire vom Joachim Christ, also alles Wein.
Ja.
Da hatten wir ja von der Domaine du Closel, genau, da hatten wir den Wein, wo ich dachte, es wäre Chenin und dann war es aber gar nicht Chenin.
Ja.
Das war dieser Eau de Puy.
Ja.
Das fand ich irgendwie total schön. Dann muss ich sagen, ich fand eigentlich die ganze Sendung auch mit Anti Weigands Wein.
Weigand ist eigentlich ja, das, der hatte mich ja schon so geflasht, als ich nur da war. Deswegen kam er ja drauf. Ja,
ja.
Stimmt. Der Busacco, der war letztes Jahr, ne? Das war 2016 schon.
Ja, das war 2016. Ja. Genau. Ja, dann hatten wir, was hatten wir denn noch?
Ich gucke gerade durch, was hatten wir? Staffelter Hof hatten wir im Januar. Nee, Februar war das. Hä?
Staffelter Hof war Januar und Februar hatten wir Mühlen.
Ah, genau,
ja, Mühlen, ja. Mühlen war auch toll, fand ich. Ja, dann fand ich den Framingham F-Series fand ich super aus der Neuseeland-Sendung.
Erinnere ich mich gar nicht mehr dran.
Ja.
Es tut mir leid. Das ist so schrecklich.
Ja, und dann hatten wir natürlich bei unserer Live-Veranstaltung im Marieneck natürlich sehr schön.
Ja, Beine gut, zusammen. Das, also da brauchen wir gar nicht
drüber jetzt nicht so richtig.
Ja, das war ja, das, also,
ja.
Das war ja auch so ein Ding.
Ja.
Müssen wir mal gucken, ob wir das nochmal machen können, ne?
Mhm. Ich finde immer, letztlich ist auch der Porphyr vom Daniel Wagner immer irgendwie schon auch ein Highlight.
Ja, aber das ist so wie ein Mercedes kaufen, ne? So weißt du halt auch, also kriegst du immer was echt Zeit, ne? Ordentliches, genau.
Ja. Also ich fand vielleicht in diesem Jahr, also im letzten Jahr gab es vielleicht mehr einzelne Weiler-Highlights und in diesem Jahr gab es mehr so, da waren einfach die Weine so als gesamte Dreiergruppe einfach gut. Mhm. Weißt du, die drei Mühlenweine, ja. Die drei Weine von Ragnitz hier mit Kiesel, mhm. Vulkan und Schiefer, das war, fand ich, eine so eine schöne Lehrsendung sozusagen, ja. Die Loire-Geschichten fand ich schön, so durchgängig, so Muscadet, Anjou, dann den Sancerre und den Chinon, das einfach so mal zu zeigen, was ist Loire und die vier Weine waren, das waren in der Ausnahme vier Weine, das waren einfach, also das war so passend irgendwie, das fand ich eigentlich schön so.
Ja.
Ja. Da haben wir jetzt gar nicht so viele Weine rausgestochen.
Ja, das stimmt.
So, ne? Also ja. Da war jetzt gar nicht so der große Ausschlag nach oben.
Ich überleg die ganze Zeit, also es gibt mit Sicherheit, also wer aufmerksam zugehört hat, hat mit Sicherheit ein, zweimal im Ohr, dass ich ausgeflippt bin und gesagt habe, boah, meine Fresse oder sowas. Aber ich kann mir die Erinnerung verblasst. Darum mache ich das halt auch, dass während der Sendung, also wenn ich dann irgendwie was habe, so wie hier diesen Sean Smith. Dass ich denke, das flasht mich jetzt gerade so sehr, davon klicke ich mir jetzt sofort zwei, drei Flaschen. Auch wenn das vollkommen viel zu viel Kohle ist, um mal eben und so. Aber dann habe ich ihn wenigstens hier und habe dann was hier, von dem ich auch weiß, dass ich das besonders gut finde. Das ist immer so ein bisschen schwierig bei mir. Naja.
Ja. Ja, und dann.
Aber der Moxie, toll.
Ja, ist witzig.
Ist echt super, schön. Ja.
Ist einfach nett.
Echt Spaß.
Ja, finde ich auch. Also, der hat auch so ein bisschen was Tabakiges noch da drin und wirklich diese Textur irgendwie, die der hinterlässt, ne?
Ja.
Dieses leicht, also so ganz leicht pelziger, aber nett so. Mhm. Das ist einfach.
Ja, du weißt nicht so genau, ist das pelzige jetzt, ist das der Blubber oder ist das Pelz, ne? Also, so, ja.
Ja,
das ist
ja,
dann
ja,
so ein bisschen genau. Im Unklaren, finde ich super.
Ja.
Achso, und dann würde mich noch interessieren, warum man Risotto nicht rührt. Also ich kenne das nur so, dass man Risotto rührt.
Ja, es gibt im Prinzip gibt's ja zwei Schulen. Die eine rührt und die andere nicht. Und
ich habe mich noch nie getraut, ein Risotto nicht zu rühren.
Ja, genau. Ich habe mich da auch lange Zeit nicht getraut und dann habe ich mal ein bisschen tiefer gebohrt und mal nachgelesen, wie das eben auch honorierte italienische Köche machen. Mhm. Und ich würde sagen, die deutlich größere Anzahl dieser italienischen Köche aus der Region, die sagen auf gar keinen Fall rühren. Ja, im Prinzip kochen wie, also mein, klar, ne, man kommt erst ein bisschen Öl und Butter rein und dann Schalotten und dann brätst du den Reis kurz mit an und dann löscht du ihn aber ab und dann machst du gar nichts mehr, ne? Dann lässt du den auf Stufe 1, wie anderen Reis auch.
Ja. Ja,
so 20, 25 Minuten, bis das Wasser weg ist und dann hast du eigentlich einen super Effekt, während die halt sagen, wenn du rührst, geht eigentlich viel zu viel Wasser weg. Ja? Also wenn du nicht rührst, bleibt einfach der Deckel oben drauf und der behält eine Feuchtigkeit und dieses Schlotzige, was ein Risotto ja braucht,
ja.
Das hast du eben schon dadurch, dass der viel mehr Feuchtigkeit ins Korn aufnimmt.
Wenn du jetzt die ganze Zeit rührst, dann geht
die Feuchtigkeit halt weg.
Das heißt, der Reis macht's dann gut oder... Also es liegt ja, nicht daran, dass du die ganze Zeit in den Reis einrührst, sondern es liegt daran, dass der Reis einfach ein bestimmter Reis ist, also dass du Risotto-Reis hast oder halt rund, wie heißt der?
Ja, das musst du ja sowieso haben.
Ja.
Also ein Arborio oder ein Carnagione oder sowas, das brauchst du ja sowieso. Das ist ja bei beiden Methoden gleich. Aber also was die rühren sagen, ist ja, du machst, wenn du nicht ständig rührst, dann kocht der ein Brett unten an oder was auch immer, ne?
Ja.
Aber das hast du ja gemerkt, das ist halt mitnichten der Fall, ne?
Ja.
Sondern der
ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, warum ich rühre. Ich rühre halt, weil ich das irgendwann mal so gelernt habe.
Ja.
Wie viel Flüssigkeit nimmst du dann? Nimmst du dann irgendwie mehr Flüssigkeit oder
nö.
Also 1:2. Also ein Reis, so. 2 Flüssigkeit.
Ja, so in etwa. Ja, genau. Ja.
Und wo, also das Risotto, das du gemacht hast, das war Sepia, ne? Nee, was war das?
Doch. Genau, ich habe einfach Sepia-Tinte untergerührt und ich hatte halt ein Krustentierfond gemacht.
Ah.
Ne? Das war sozusagen das Ding. Und dann hatte ich halt, eben Oktopus und den habe ich auf den Grill geworfen. Den hatte ich vorher eingelegt in Öl und ein bisschen Harissa, also dieser nordafrikanische Würz, ja, so rote, so ein rotes, leicht scharfes Gewürz. Mhm. Einfach über Nacht. Und dann habe ich die auf den Grill gelegt und ein paar Minuten angegrillt und dann auf diesen Reis drauf. Aber da macht es natürlich dieser schöne Krustentierfond, der macht es natürlich dann aus. Ne? Und dann gibt Sepia letztlich einfach so ein bisschen die Farbe. Und dann fand ich das mit dem Tintenfisch, also fand ich schon ziemlich gut.
Ja, ne? Da war ein super Risotto. Also. Ja.
Und das ist natürlich auch schön, das ist halt eigentlich simpel, ja, weil ich habe mich in die Küche gestellt und das Ganze kurz angeschwitzt und dann habe ich einfach den Fond aufgegossen und dann musste ich eigentlich 20 Minuten nichts mehr tun und dann habe ich halt, der Grill war eh schon an, dann habe ich halt die Tintenfische da drauf, also die Oktopusarme da drauf gelegt.
Oktopussen.
Ja, ne? Und das war sozusagen auch ein Gang, wo ich dachte, da stehe ich halt jetzt auch nicht die ganze Zeit dafür in der Küche, sondern sitze lieber bei euch und, ne? Und gehe dann für 10 Minuten wieder in die Küche rein. Und der Effekt ist eigentlich sehr schön. Also das war,
ja, waren auch alle sehr begeistert von. Also ich hatte auch das Gefühl, dass das Risotto irgendwie, ja, wahrscheinlich wegen seiner Schlichtheit irgendwo am besten angekommen ist. Also ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass vom Risotto, da waren alle am meisten beeindruckt. So bei allem anderen haben alle gedacht, so, oh, boah, Aber das Risotto war halt so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber ich hatte das Gefühl, ja doch, ich hatte das Gefühl, dass die Diskrepanz zwischen Erwartung und dem, was es dann gab, beim Risotto am größten war. Also, dass die Jakobsmuschel die beste ist, die es gibt, damit rechnet man ja, wenn man von dir was zu essen bekommt. Weißt du, so irgendwie. Aber Risotto...
Weiß ich gar nicht. Also, der Lars ist ja auch fast ausgeflippt wegen der Jakobsmuschel.
Weil die war ja auch wirklich, ja.
Weil du sie halt dann doch meistens nicht in dieser Qualität bekommst. Ja.
Das Schlimme ist, dass ich das Dingsi, wie heißt das Dingsi? Mein Dingsi war am kleinsten.
Ach so, das Korai.
Korai.
Aber du hast ja nachher noch eins nachbekommen.
Ja, oder? Aber ich musste lange jammern.
Ja, das stimmt. Ja. Ja. Also das ist halt, ich meine, die kriegst du halt da beim Genusshandwerker, du kriegst die halt in der Muschel, ja. Eine Kiste mit Muscheln, die machst du dann auf und holst die Jakobsmuschel raus. Die sind am Mittwoch, sind die getaucht worden in der Bretagne, in der Bucht. Und die gibt's natürlich auch nur in der Zeit, in der die getaucht werden dürfen. Hm. Und dann gehen die Mittwochabend auf Reisen nach Düsseldorf. Und
Donnerstag verschickt er es an dich, Freitag ist es bei dir.
Genau, das ist halt schon geil.
Faszinierend.
Wahnsinn, ne? Ja. Ja, ja,
das ist und irgendwie schön. Nicht richtig, oder?
Ach ja, also weißt
ganz
du,
tief, da also wenn
ja,
du moralisch
denk ja auch immer, ganz da denke ich ja auch immer Moral. Drüber nach, aber ja. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, also das ist ein Produkt, das ich einmal im Jahr kaufe und bei dem ich mir sehr genau überlege, was ich damit tue.
Ja.
Und ich weiß, dass sozusagen die anderen in der Lieferkette das auch tun.
Ja.
Und ich glaube, dass dieses Produkt insgesamt deutlich weniger Probleme bereitet als der Seelachs, der
absolut,
der irgendwo auf großen Fischfabriken, schwimmenden Fischfabriken verarbeitet wird und sozusagen so gut wie gar keinen Beschränkungen unterliegt, ja, und ja wirklich sehr viel mehr kaputt macht als ein als getauchte Jakobsmuscheln, die eben nur 4 Monate lang getaucht werden dürfen und dann ist auch wieder gut, ja.
Nee, ich meine eher so diesen logistischen Aufwand, den wir
ja, aber moderne, den haben wir ja doch für alles.
Ja, stimmt.
Den haben wir ja für alles.
Ja, stimmt. Ja? Ist ja nicht so, dass wir den ganzen Tag nur Steckrüben fressen. Ja, hast recht.
Ja. Nee, und der Seelachs kommt ja auch irgendwo aus Alaska, ja. Ja. Und den haben wir hier in Tausenden von Tonnen im Discounter liegen, ja. Und der Joghurt, den wir kaufen, der kommt im Zweifelsfall, der kommt eben nicht aus Pinneberg, sondern der kommt irgendwie eben aus Kempten im Allgäu, ja. Also ich glaube, da kann man wirklich nur gucken, und so wie das der Pesca auch macht, gucken, dass man das, was man da tut, optimiert.
Ja.
Und so wenig Scheiße wie möglich hinterlässt dabei, auf Deutsch gesagt, ja. Und das macht er halt. Und das finde ich dann wiederum gut. Und ich glaube, also, ja, wenn man vernünftig kocht und das meiste, was ich besorge, besorge ich hier auf dem regionalen Wochenmarkt. Aber bei manchen Sachen, finde ich, ist es dann auch mal in Ordnung, eben ein bisschen weiter rauszuschauen. Ja, finde ich schon.
In diesem Sinne, frohes Fest und guten Rutsch ins neue Jahr.
Eine Sache habe ich noch.
Eine Sache hast du noch?
Ja, Vrindflaschen im Januar.
Am 17.
Am 17. Januar, genau. Ich weiß auch schon, das Weingut, es wird das Weingut Eimann sein aus der Pfalz. Mhm. Vincent Torrey, der Winzer. Die Veröffentlichung dazu findet irgendwie in den nächsten Tagen, ich denke in der nächsten Woche im Blog statt.
Und zwar im Blog originalverkorkt.de, was die Webseite von Christoph ist. Jetzt aber nächste Vrindflaschen live am 17. Januar 20.30 Uhr. Fröhliche Weihnachten wünschen wir und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Rutsch. Ha, die habe ich mich verklickt, weil die Jingle-Maschine... Nee, eigentlich sollte hier, weißt du, wie immer so am Ende, aber mein Gott. Das muss ich besser trennen.
Ist nicht tot.